Und jemand hat die Nachfolge oder das Christenleben mit der Einladung verglichen, dass wir Jesus zu uns nach Hause einladen, in unser Haus. Und zwar kommt Jesus in mein Haus nicht nur, um Gast zu sein, sondern um ein permanenter Mitbewohner zu sein. Ja, noch viel mehr, nicht nur ein permanenter Mitbewohner, sondern auch der neue Hausherr, der alles bestimmt und über alles verfügt. Und er beginnt dann, unser Haus neu einzurichten. Und vielleicht gefällt uns das am Anfang noch. Er verschiebt vielleicht nur ein paar Möbel und ändert vielleicht die Farbe der Gardinen. Aber irgendwann beginnt er auch damit, die Wände neu zu streichen. Vielleicht Wände einzureißen. Alles völlig umzugestalten und umzubauen in meinem Haus. Und dann will er den Schlüssel haben, den Generalschlüssel zu jedem einzelnen Raum. Er will in jede kleinste dunkle Ecke deines Lebens sein Licht hineinscheinen lassen. Und da gibt es diesen Raum ganz oben auf dem Dachboden, ganz hinten in der Ecke. Nur diesen nicht, Jesus, alles andere, aber diese kleine dunkle Lieblingssünde von mir, bitte die nicht, da nicht hineingehen. Und Jesus sagt, nein, ich will alles von dir. Du musst mir den Generalschlüssel geben zu deinem Leben. Ich will in jede kleinste Ecke, in jeden kleinsten Quadratmillimeter deines Lebens hineinkommen und da König und Herr sein, weil sonst hast du kein Recht, mich König und Herr zu nennen. Du musst allen Zugriff und alle Rechte abgeben über jeden geheimen Facebook-Account, was immer es ist. Du musst alles abtreten. Sag goodbye zu deinem alten Leben. Das, meine Lieben, ist wahre Nachfolge. Und ich möchte heute unsere Serie im 1. Korintherbrief etwas unterbrechen, aber nicht wirklich unterbrechen, weil wir haben letztes Mal ein Thema angefangen. Paulus spricht dieses Thema an im 1. Korinther Kapitel 6, die Verse 9 bis 11. Und es geht darum, dass er die Korinther ermahnt, dass sie früher eine Horde von Trunkenbolden, von Räubern, von Ehebrechern, von Homosexuellen, von allen möglichen Sündern waren und dass sie jetzt abgewaschen sind, geheiligt sind und gereinigt sind und ein neues Leben führen, dass die Art und Weise, wie sie sich verhalten da in Korinth, nicht zu ihrer neuen Identität passt. Und wir werden heute sehen, dass Paulus sich diese Lehre nicht aus seinen Fingern gesogen hat, sondern Paulus schreibt im 1. Korinther Kapitel 4 im Vers 17, dass er die Korinther an die Wege, dass er Timotheus sendet, um die Korinther in die Wege, in seine Wege in Christus erinnern möchte. Diese Lehre, die Paulus gegeben hat, kommt direkt und ohne Umweg von Jesus selbst, von unserem Herrn. Wir wollen heute einmal anschauen, was Jesus selbst zu diesem Thema zu sagen hatte, damit du wissen kannst, wohin du gehörst. Das war das Thema letztes Mal. Wir haben gesagt, zwei Reiche, zwei Wege und zwei Schicksale. Und wohin gehörst du? Wohin gehöre ich? Wir haben uns eine Auszeit genommen, gesagt, ich will mal in mich gehen und mir überlegen, in welches Reich, auf welchen Weg und welches Schicksal erwartet mich eigentlich, um uns selbst prüfen zu können, um unser Leben unter die Lupe zu nehmen. Und selbst Paulus fordert im Korintherbrief auf, im 2. Korinther 13, dass die Korinther sich prüfen sollen, ob sie im Glauben stehen. Also selbst Paulus war nicht davon überzeugt, dass wirklich jeder einzelne Christ, der sich Christ nannte in Korinth, auch wirklich errettet war. Und so war es auch bei Jesus. Jesus wollte von Anfang an niemals nur eine oberflächliche, eine halbherzige Gefolgschaft haben. Eine oberflächliche Fangemeinde, die sich auf Facebook oder Twitter zusammenrufen, die ihn liken, ja? Das wollte er nicht. Er wollte Menschen, die ihm hingegeben sind, die alles geben für ihn. Und wir werden uns heute einen Überblick verschaffen. Wir werden das natürlich jetzt nicht erschöpfend und umfassend machen können. Aber wir werden uns 5 Merkmale eines wahren Nachfolgers anschauen. 5 Merkmale eines wahren Nachfolgers. Und wie schon gesagt, Paulus sprach von diesen zwei Reichen, von diesen zwei Wegen und von diesen zwei Schicksalen. Und genauso tat das Jesus auch. Jesus redete wiederholt von denen, die ins Reich Gottes eingehen würden. und denen, die nicht hineingehen würden, in Matthäus 5, Vers 20. Zwei Reiche. Er redete von denen, die auf dem breiten Weg und diejenigen, die auf dem schmalen Weg sind, in Matthäus 7, 13 beispielsweise, das sind zwei Wege. Und er redete auch von denen, die gerettet werden und denen, die verloren gehen, zum Beispiel in Matthäus 25, 46, da haben wir zwei Schicksale. Also Jesus redete oft und viel von diesem Thema. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns auch damit befassen. Und warum? Warum mache ich so ein großes Drama aus diesem Thema? Warum verwende ich jetzt noch einmal eine Predigt, um das deutlich zu machen? Warum wohl? Wir leben in einer Kultur, ähnlich wie damals in Korinth, des, ich sage es mal so, Evangelium Light. Ja, des leicht verdaulichen, des Evangelium Soft. Ja, wir reden heute viel und man hört das viel im Evangelikalismus. Die Botschaft wird verwässert, es wird verweichlicht, es wird vereinfacht. Es ist ganz einfach. Du musst nur Jesus annehmen. Du musst nur einfach ein Gebet nachsprechen. Und dann kannst du diesen Zettel hier unterschreiben. Und da bist du gläubig. Und da bist du gerettet. Und dann darfst du nie mehr dein Heil anzweifeln. Du hast diesen Zettel unterschrieben. Das ist völliger Blödsinn. Und das in einer solchen Kultur leben wir, in einer evangelikalen Kultur, in der die Menschen nicht mehr herausgefordert werden zur Nachfolge, zum Gehorsam, zur Heiligung. In den vielen Gemeinden heutzutage wird keine Gemeindezucht praktiziert, Sünden werden nicht konfrontiert, es wird nichts angesprochen. Man muss ja tolerant sein heute, man darf sich ja nicht in die Privatleben anderer Menschen einrichten. Eben dieser geheime Raum da auf dem Dachboden, da will ich den Generalschlüssel nicht abgeben. Aber wisst ihr was, meine Lieben? Jesus redete sehr, sehr oft davon. Und wir müssen aufpassen, dass wir erstens mal Jesus nicht zu billig verkaufen, wenn wir das Evangelium verkündigen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir auch nicht ein Billigprodukt anstatt des wahren Jesus Christus eingekauft haben. Dass wir uns nicht einen falschen Jesus haben andrehen lassen. Von irgendwelchen Fernsehprediger oder was auch immer, die erzählen, ja, Jesus ist dein persönlicher, kosmischer Osterhase, der dir jeden Wunsch erfüllen will. Er will dein Leben glücklich machen. Du wirst nie mehr leiden. Du wirst reich und gesund sein. Jesus hat niemals irgend sowas versprochen. Ich weiß nicht, woher die Leute das haben. Ich habe keine Ahnung, aber in der Bibel steht es auf jeden Fall nicht. Da stehen ganz andere Dinge. Jesus hat uns ein ewiges Leben versprochen im Himmel. Das kommt alles noch, diese Segnung. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht wie die Korinther sind. Weil die Korinther im Kapitel 4, Vers 8, die dachten auch schon, sie seien irgendwie so in einer Form des Hier und Jetzt, des Hier und Jetzt Millennium, eine Art Königreich, dass sie jetzt schon die Herrscher wären und jetzt schon Herr über ihre Umstände wären. Und ja, egal, was ich jetzt hier im Körper mache, das hat überhaupt keinen Einfluss mehr auf meinen Geist. Die haben auch schon solche Vorstellungen gehabt. Und so ähnlich ist es heute auch, die Strömung, die es heute gibt. Jesus kam, um dich von deinen Krankheiten zu befreien. Jesus kam nicht, um uns unsere Krankheiten zu heilen. Das war nie sein Ziel. Er hat auch nie deswegen geheilt. Diese Zeichen und Wunder hat er und auch die Apostel nur getan, um die Botschaft zu bestätigen, die er verkündigt hat. Also wir wollen uns heute anschauen, was hat Jesus wirklich gelehrt über diese Frage Nachfolge. Bin ich wirklich den, für den ich mich halte? Schätze ich mich richtig ein? Oder habe ich ein Problem mit der Selbsteinschätzung? Und deshalb müssen wir wieder ins Wort Gottes gehen und schauen, was die Bibel sagt, was objektive Wahrheit ist und nicht, was ich fühle oder was ich denke oder was ich über mich selbst denke, wer ich bin. Und dabei möchte ich heute etwas tun, was man als Prediger eigentlich nicht tun sollte. Aber ich werde es trotzdem tun. Ich werde gewisse Dinge voraussetzen, ja? Weil wir können nicht das ganze Thema so umfangreich behandeln. Und ich werde nur ganz kurz jetzt darauf eingehen, was ich heute voraussetzen werde. Also passt bitte gut auf. Und wenn ihr diese Dinge noch nicht so ganz versteht, dann bitte sprecht mich später an. Drei Dinge möchte ich voraussetzen. Das erste ist, wenn wir über Nachfolge sprechen, dann reden wir nicht über eine Bedingung zur Rettung. Eigentlich schon, aber nicht direkt, okay? Das heißt, Gehorsam und Werke sind nicht eine Bedingung. Das heißt, wir können uns diese Errettung nicht bewirken, indem ich jetzt versuche, mich anzustrengen, das Gesetz Gottes zu halten und irgendwas zu tun, das Gott gefällt und dadurch dann mir seine Errettung zu verdienen. Nein, wir haben es heute Morgen in der Bibelstunde schon gehört, wir sind durch Gnade allein gerettet. Aus Gnade, durch Glauben, heißt es in Epheser 2, 8. Es geht hier nicht um Werksgerechtigkeit. Nur, dass wir das mal vom Tisch haben. Wenn wir hier über Nachfolge sprechen, geht es nicht um Werksgerechtigkeit. Nun aber das Zweite, was ich voraussetzen möchte, ist, in einem gewissen Sinne sind Werke eben doch Voraussetzung für Errettung. Aber sie sind nicht das Mittel, durch das du dir deine Rettung verdienst. So ist es nicht. Aber sie sind eine direkte Folge dieser Errettung. Es bedeutet nicht, dass sie in der Beziehung zu Christus keine Funktion haben, die Werke. Es bedeutet nicht, dass wenn die Errettung, die Gnade umsonst ist, dass uns die Nachfolge nichts kostet. Das ist das, was Jesus immer deutlich gemacht hat. Und wir werden auch aufgefordert als Menschen, die das Evangelium hören, wurden immer wieder aufgefordert, überschlage die Kosten. Überlege dir, ob du das wirklich willst. Willst du mir wirklich nachfolgen, hat Jesus oft herausgefordert. Möchtest du das wirklich tun? Wir werden gleich noch näher darauf eingehen. Aber das ist wichtig. Und die dritte Voraussetzung hier ist die Tatsache, dass ein wahrer Christ immer ein Nachfolger ist. Das folgt eigentlich aus dem zweiten. Also wir glauben nicht an diese billige Gnade. Es gibt keinen fruchtlosen oder sogenannten fleischlichen Christen. Das ist auch so eine Irrlehre unter den Evangelikalen. Einen fleischlichen Christen, das gibt es nicht. Und du sagst vielleicht, ja, aber 1. Korinther 3 heißt es ja, ihr seid fleischlich. Und er sagt es zu Christen. Ja, aber guck dir mal den Kontext an da. Paulus sagt erstens, dass das nicht in Ordnung ist, was sie da tun, dass sie schon lange viel weiter sein sollten in ihrem geistlichen Leben. Und wie gesagt, er zweifelt dann auch ihren Glauben, die Echtheit ihres Glaubens an im Korintherbrief. Wir müssen vorsichtig sein. Also ein wahrer Christ ist auch ein Nachfolger, ein wahrer Christ ist auch ein Jünger und ich benutze diese Ausdrücke deshalb auch austauschbar. Okay? Es gibt keinen Unterschied zwischen Christ und Jünger. Ja, erst wirst du mal Christ, dann hast du mal das Ticket zum Himmel und dann kannst du noch ein bisschen in deiner Sünde rumdümpeln und dann irgendeinmal wirst du dann noch Jünger, kommst du dann auf Level 2 sozusagen. Das ist Unsinn. Okay? Das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Wir werden sogar sehen, dass Jesus selber immer, wenn er verkündigt hat, die Menschen eingeladen hat zur Nachfolge, zur Buße, nicht einfach nur zur Errettung. Ja, das ist immer eine Einladung gewesen oder eine Aufforderung zur Buße. Auch die Apostel haben nicht einfach gesagt, nimm Jesus in dein Herz. Ja, das ist ein schrecklicher Ausdruck. Nimm Jesus an, als müsste Jesus angenommen werden. Wir müssen ihn bitten, dass er uns annimmt und dass er uns akzeptiert. Weil wir sind die Sünder, wir sitzen auf der Anklagebank, nicht er. Das ist nur Unsinn. Wir müssen nicht Jesus annehmen, er muss uns annehmen. Wir müssen ihn anflehen, dass er sich über uns erbarmt und uns annimmt. Uns Sünder, die wir in unserem Dreck sitzen und uns nicht selber befreien können. Das ist die Realität. Also Werke retten nicht und bestätigen die Rettung und es gibt keinen fruchtlosen Christen. Aber leider ist es so, wie schon gesagt, in vielen heutigen Gemeinden ging diese Idee verloren. Und es gibt kaum ein größeres Problem heute. Ich denke, in unserer Gesellschaft, gerade in unserer verweltlichten Gesellschaft oder verweltlichten Christenheit, wie dieses Wischi-Waschi-Weichspüler-Christentum, diese Unverbindlichkeit. Mir fällt das immer wieder auf, wie unverbindlich viele Leute sind. Gerade auch unter Jugendlichen sieht man das oft, aber auch unter Erwachsenen. Ich will hier nicht nur die Jugend anschwärzen, keine Angst. Aber das ist Unverbindlichkeit, dieses, ja, ich komme mal, wann es mir passt, ja, ich mal gucken und ja, ich schicke dir dann noch eine WhatsApp, wenn ich nicht kommen kann, sondern 5 Minuten vorher und es ist so dieses lässige, coole, aber das ist völlig unverbindlich und das ist nicht das, was Jesus wollte. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Jesus wollte nicht so in dieser Art, dass Leute ihm dieser Art nachfolgen. Und viele Menschen und viele von euch, ich weiß, das kommen auch aus solchen Gemeinden, haben solche Erfahrungen gemacht. Da kommt man und geht man nach Lust und Laune und macht und geht und tut, was man will. Es ist völlig unverbindlich. Und dann kommt man zu uns in die Bibelgemeinde und dann plötzlich erwarten die da Heiligung von mir, Gehorsam. Und ja, was ist denn das jetzt? Was ist denn hier los? Ja, das ist vielleicht für einige ein bisschen, oder man will enge Gemeinschaft. Man erwartet, dass ihr hier seid, dass ihr die Gemeindeveranstaltungen besucht, dass ihr in den Hauskreis kommt, dass wir uns kennenlernen. Dass ich sag, nicht nur weiß, wo du wohnst und deine Telefonnummer, sondern dass ich weiß, wer du bist, womit du kämpfst, was dein Herz ist. Das möchte ich wissen. Ich will dir helfen. Und so sind auch viele von uns gesinnt, die stellen viele Fragen und kommen auf dich zu. Und du denkst vielleicht, wow, das habe ich noch nie gesehen, sowas. Ich habe solche Leute schon gehört, die das sagen über unsere Gemeinde. Aber das ist Jüngerschaft, das ist eins zu eins, das ist ein Leben prägt ein Leben und das wollte Jesus. Jesus wollte genau das, er wollte, dass wir Jünger machen und er will uns zu Jüngern machen. Aber wir kommen aus einer selbstsüchtigen und sündigen Gemeindekultur, pragmatisch, wie ein Markt. Jesus wird wie eine Ware verkauft, billig, mit irgendwelchen Effekten oder irgendwelchen Angeboten werden Menschen angelockt mit allen möglichen Methoden. Und wir wollen alle den Segen, die Liebe und die Rettung. Ja, das wollen alle, klar. Wenn du heute fragst, Menschen fragst, sogar die Kinder, ja, sagen, möchtest du in den Himmel? Und er sagt keiner, nein. Ja, logisch will jeder in den Himmel. Jeder will ins Paradies. Möchtest du Segen haben? Ja, natürlich. Möchtest du reich werden? Ja, klar. Aber möchtest du verzichten, nachfolgen, gehorsam sein, der Heiligung? Ah, nee, das gefällt mir nicht, das lass mal. Ja, wir wählen uns das so aus auf einem Buffet. Ja, so, das gefällt mir und das mag ich nicht. Und das ist unsere heutige Kultur, davon sind wir geprägt. Wir müssen sehr aufpassen. Jesus hat niemals ein solches Evangelium gepredigt. Und seine Aufforderung zur Errettung, meine Lieben, seine Aufforderung zur Errettung war immer eine Aufforderung zur Nachfolge. Und deshalb sind Werke indirekt auch eine Bedingung zur Errettung. Nicht, dass du dir damit die Rettung verdienst, aber es ist eine direkte Folge wahrer Errettung. Und wenn wir als Christen denken, wir können die Nachfolge vernachlässigen, dann sind wir wie Sportler, die nie trainieren, ja, die dann in einen Wettkampf gewinnen. Und wie ein Musiker, der nie übt. Ja? Und von nichts kommt einfach nichts. Wir haben es vorhin auch gesungen. Zieh deine Rüstung an. Haben wir uns schon mal überlegt, was das eigentlich bedeutet? Wir haben eine Waffenrüstung Gottes, wir sind Soldaten. Stellt euch mal einen Soldaten vor, der in den Kampf zieht, ohne Rüstung, einfach so in Boxershorts. Ja, was geschieht dann? Der wird erschossen, sofort. Oder ein Soldat, der in den Krieg geht und sich nicht hundertprozentig konzentriert auf den Feind und den immer im Auge hat. Was passiert? Er erliegt dem Feind. Und so erliegen wir unserem Feind, den Sünden, unserem eigenen Fleisch, dem Teufel und der Welt, wenn wir nicht konzentriert sind. Die heutige Gemeinde porträtiert das Leben als Christ wie in einem Luxushotel. Leben Jesus, der dich bedient und all inclusive. Ja, das ist eine Illusion. Und das ist nicht das Christenleben. Und in einer solchen Kultur stecken wir alle, die Welt um uns herum und leider auch die Gemeinden, die infiltriert werden. Und deshalb ist für uns der Korintherbrief auch so interessant und wichtig, weil das genauso ein Problem war, eine Gemeinde, die von ihrer Kultur völlig getränkt war und beeinflusst. Und wir müssen uns nichts vormachen, wir sind genau gleich. Wir sind alle Kinder unserer Zeit. Und wie gesagt, und hier bei uns wird jetzt Nachfolge gelehrt und so kann es sein, dass es vielleicht ein bisschen ein Schock ist für dich, aber der Punkt ist einfach, ich möchte das heute deutlich machen, das sind Jesu Worte, das sind Jesu Lehren, das ist nicht unsere Idee. Das ist nicht unsere Idee, dass du im Gehorsam leben sollst, dass du dich heiligen sollst, dass du vielleicht auf gewisse Dinge verzichtest, sondern das ist Jesus, der das sagt. Er wollte Menschen, die ihm ganz hingegeben sind. Die Botschaft des Christentums ist alles oder nichts. Entweder nimmst du das ganze Paket oder du lässt es ganz bleiben. Es ist schwarz-weiß. Entweder bist du Sünder oder Heiliger. Es gibt nichts dazwischen. Wir haben letztes Mal schon gesehen, vor einer Woche. Es gibt zwei Reiche, zwei Schicksale, zwei Wege. Es gibt nur schwarz-weiß. Es gibt nur es gibt keine neutrale Zone, keine Grauzone dazwischen. Und Jesu Botschaft war ziemlich heftig. Ja, das war nicht so leicht zu schlucken. Das war manchmal sogar abschreckend. Und wisst ihr was? Er machte das bewusst. Er machte das ganz bewusst, weil er wusste, dass es viele gab, die ihm aus falschen Motiven folgen würden. Eben die ihm nur folgen würden, weil sie geheilt werden wollen. Oder weil sie gratis Essen bekommen haben. Ja? Gratis Sandwich heute bei Jesus im Angebot. Ja, das gefällt ihm natürlich. Ja, jetzt kann er immer uns Brot machen hier, die ganze Zeit. Ist doch super, macht ihn zum König, er ist unser Brotmacher, König. Nein, das war nicht Jesus' Absicht. Und er wusste das und deshalb hat er seine Botschaft auch manchmal sehr, sehr hart formuliert. Warum? Er wollte keine Halbherzigkeit. Er wollte verhindern, dass die Leute sich selbst betrügen. Er wollte keine Lauheit. Er wollte, dass Leute brennen für ihn oder ganz kalt sind. Bringt er auch gegenüber der Gemeinde in Laodicea zum Ausdruck in Offenbarung 3,16. Er spuckt sie aus, weil sie so lau ist. Er hasst das. Sehen wir, Jesus hasst Halbherzigkeit. Ist uns das bewusst? Es gibt Dinge, die Jesus hasst. Ja, Jesus wird immer so als Peacemaker dargestellt, so als Hippie, der nur Frieden, Peace, Love und Happiness, das ist völliger Unsinn. Jesus hasst auch Dinge. Und eine davon ist zum Beispiel auch Gesetzlichkeit, aber eine davon ist sicherlich auch die Halbherzigkeit. Das sehen wir in Offenbarung 3, könnt ihr selber nachlesen. Und worum es uns hier geht, ist einfach, und das ist wichtig, und ich weiß, ich habe das letztes Mal schon gesagt, ich predige zum Chor oder ich renne hier offene Türen ein, das ist die deutsche Version, das Predigen zum Chor, das ist eigentlich ein englisches Wortspiel. Ich renne hier offene Türen ein, weil die meisten von euch, die hier sind, ich weiß, ihr wollt Jesus nachfolgen, sonst wärt ihr nicht hier. Aber wir wollen trotzdem über diese Dinge wieder nachdenken, Weil es gibt immer wieder Leute, die kommen zu uns in die Gemeinde und die haben gewisse Vorstellungen. Und ihr kommt nicht hierher zum Beispiel, weil ihr uns einen Gefallen tun sollt damit. Ja, ich habe schon Leute gehabt, die gesagt, also wenn ihr das jetzt tut, dann werde ich die Gemeinde verlassen. Ja, dann geh doch. Also, verstehst du, das ist nicht ein Problem. Du bist nicht hier, weil du mir einen Gefallen tun willst oder sonst irgendjemanden, sondern du bist hoffentlich hier, weil du Jesus dienen willst. Weil du dienen willst. Und das ist auch ein Problem. Menschen kommen in Gemeinden, weil sie denken, was bringt mir das? Was kann ich dabei herausholen? Ach, ich fühle mich nicht so gut dabei, wenn ich das höre, diese Botschaft hier. Ja, vielleicht sollst du dich auch schlecht fühlen bei dieser Botschaft. Vielleicht will der Herr jetzt dir etwas sagen. Vielleicht hält er den Finger auf eine wunde Stelle in deinem Leben, wo du Buße tun musst. Das fühlt sich nie gut an, sowas. Ich weiß das. Ich habe das auch erlebt. Und erlebe es immer wieder. Aber deswegen sind wir nicht hier, um uns gut zu fühlen. Wir sind hier, weil wir Jesus nachfolgen wollen, und zwar mit ganzem Herzen. Und wenn dir das nicht gefällt, da ist die Tür. Es wird niemand gezwungen hier. Und es gibt hunderte von anderen Gemeinden, die dich sofort aufnehmen und die dich nicht herausfordern und die dir nicht sagen, was du zu tun hast. Es gibt es viele. Kannst du rumgehen in Berlin, ist überhaupt kein Problem. Wo du ganz unpersönlich rein und raus flutschen kannst in den Gottesdiensten, keiner beachtet dich und du kannst dein geheimes, sündiges Leben weiterführen. Da musst du nicht zu uns kommen dafür. Da gibt es genügend Gemeinden, die benutzerfreundlich sind und was weiß ich alles freundlich. Nein, das ist nicht der Punkt. Das wollte Jesus nicht. Und deshalb wollen wir das auch nicht. Und ich möchte, und genauso möchte der Herr Jesus, dass du hier bist, dass du bei uns bist, dass du zu unserer Gemeinde gehörst, wenn du ihm hundertprozentig nachfolgen willst. Das heißt nicht, dass wir vollkommen sind. Das sage ich damit nicht. Keiner von uns ist vollkommen. Aber wir wollen hundertprozentig uns, und das hört sich vielleicht jetzt komisch an, anstrengen. Ja, wir denken immer so, ja, das Christenleben ist doch alles Gnade und es ist, nein, wir müssen aufpassen. Wir werden dann auch noch in 1. Korinther 9 sehen, dass da mehr dazugehört. Und Jesus möchte das auch. Und es ist wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, weil dein Leben, dein ewiges Schicksal hängt letztlich davon ab. Du musst wissen, wohin du gehörst. Und kommen wir nicht mit der Ausrede, naja, andere tun das ja auch. Ich sehe auch andere Geschwister hier bei uns in der Gemeinde, die kommen und gehen, wann sie Lust haben und die sind öfters nicht da. Oder die leben in einer bestimmten Form von Sünde und das scheint sie nicht groß zu stören oder was auch immer. Ja, das sind die anderen, aber nicht du. Ja, es geht hier um mich. Richte deinen Fokus auf dich selbst. Nicht auf, das muss der neben mir, der muss das jetzt hören. Ja, schau den anderen an. Nein. Schau auf dich selbst. Wir schauen auf uns selbst, wenn wir diese Worte hören. Es geht um mich. Nicht dein Nachbar, weil du wirst auch alleine vor Gott stehen eines Tages. Nicht dein Nachbar mit dir oder deine Mama oder deine Frau oder sonst irgendjemand. Nein, niemand wird da sein. Du wirst alleine vor Gott stehen und wirst Rechenschaft abgeben. Und deshalb, lasst uns selbst prüfen, indem wir Jesu Worte anschauen. Und Jesus selbst wollte sicher gehen, dass wir dieses Thema richtig verstehen. 5 Merkmale eines wahren Nachfolgers. Erstens, ich habe das versucht, so ein bisschen runter zu destillieren. Es wird sich natürlich überschneiden, aber dass wir das so ein bisschen übersichtlich vor uns haben können, habe ich 5 Merkmale herausgeschrieben aus diesen Versen, die Worte, die Jesus uns gibt. Erstens, Gehorsam. Das erste Merkmal ist Gehorsam. Jesus sagt, und dazu könnt ihr jetzt Matthäus 7 aufschlagen, und ihr kennt diesen Vers, aber ich möchte ihn nochmal lesen. Hier heißt es in Matthäus 7, 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und ich möchte 3 kurze Beobachtungen machen zu diesem Vers. Erstens, die Leute, die Jesus Herr nennen, das sind Christen. Okay, das sind keine weltlichen Menschen, das sind Christen. Das sind Leute, die das Gefühl hatten, sie seien Christen. Das sind Leute, die in die Kirche gegangen sind, die ihre Bibel gelesen haben, die vielleicht gebetet haben. Das sind Christen, das sind solche, die Jesus Herr nennen. Aber Jesus sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird auch wirklich in den Himmel eingehen. Nicht alle von ihnen gehen in den Himmel ein. Nicht alle sind errettet. Und die dritte Beobachtung hier ist, es sind nur die, die den Willen des Vaters was? Kennen? Nein, tun. Okay? Sie gehorchen. Es ist der Gehorsam. Der Gehorsam ist in diesem Sinne eine Bedingung zur Rettung. Seht ihr das? Wiederum, wie gesagt, keine Werksgerechtigkeit, darum geht es nicht. Aber wer ein wahrer Christ, wer wahrhaftig Buße getan hat über seine Sünde, der gehorcht. Genau, es ist nicht Glauben allein. Ich sage das, wie gesagt, im Sinne des Jakobus hier. Der echte Glaube hat immer Werke. Dieter wird noch sehr viel dazu sagen. Ich muss das jetzt nicht so ausführlich machen. Es ist wie wenn ich sage, wenn ich einen Stuhl hier vor mir habe und sage, ich glaube, dass dieser Stuhl mich trägt. Aber um das wirklich zu beweisen, dann muss ich mich draufsetzen. Dann ist das die Tat, die meinen Glauben beweist. Das ist eine einfache Illustration, was es bedeutet. Ich glaube das und das manifestiert sich in einer bestimmten Tat, in einer bestimmten Form, wie ich lebe, in einer bestimmten Art und Weise. Und wenn ich wirklich glaube, dass Sünde Sünde ist, dann will ich eben nicht mehr sündigen. 1. Johannes 2 heißt es, dies schreibe ich euch, damit ihr was? Nicht sündigt, das ist das Ziel. Dazu wurdest du berufen, zum Gehorsam. Nur ein gehorsamer Nachfolger ist ein wahrer Nachfolger. Jesus war gehorsam. Er hat immer gesagt, ich bin hier, um was zu tun? Den Willen des Vaters. Johannes 4,34. Und so auch du, der Christ. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt, sagt Jesus in Johannes 14,21. Es zeugt von meiner Liebe zu meinem Herrn, wenn ich gehorsam bin. Christ bedeutet kleiner Christus. Stimmt das bei dir? Bist du ein kleiner Christus? Bist du ein kleines Abbild von Jesus? Lebst du so? Jesus benutzt eine sehr grafische Illustration dafür, was es bedeutet, in unserem Leben gegen Sünde vorzugehen. Sehr radikal. Er sprach davon, dass wir uns Gliedmaßen abhacken sollen und Augen ausstechen, wenn sie uns zur Sünde verführen. Was meint er damit? Selbstverstümmelung? Nein, das ist eine übertriebene Form zu sagen, sei radikal mit deiner Sünde. Hör auf, mit der Sünde zu spielen. Schneide alles aus deinem Leben heraus, was dich zur Sünde verführt. Egal was das ist, der Fernseher oder das Internet oder manche sogar haben einen Garten, der vielleicht zu viel Zeit verschwendet. Bei anderen ist es die Karriere, der Beruf, das Hobby. Was immer es ist, was dich abhält vom Gehorsam gegenüber Jesus. Und das sind viele Facetten, ich kann das nicht alles aufzählen. Schneid es weg. Weg damit. Vielleicht musst du dein Leben lang auf Alkohol verzichten, auf Fleisch, auf was weiß ich, keine Ahnung. Auf ein gewisses Hobby. Ja, gewisse Menschen haben ein Gewissen. Wir sehen das in 1. Korinther 8, wenn sie bestimmte Sorte Fleisch essen. Aber es soll alles wichtiger sein, das Wichtigste soll sein, dass du gehorchst. Alles andere darf nicht wichtig sein. Die Frage ist, wie wichtig ist es mir, Christus zu gehorchen? Welche Priorität nimmt der Gehorsam in meinem Leben ein? Lässt du Jesus alle deine Zimmer betreten? Hat er den Generalschlüssel? Wie wichtig sind dir Dinge, dass Jesus überall mitkommt, um es jetzt mal so auszudrücken. Wenn du auf ein Geschäftsmeeting gehst, darf er da mitkommen? Darf er da sehen, was da besprochen wird? Oder bei deiner Steuererklärung, wenn du sie ausfüllst? Oder darf er auch dein Schlafzimmer betreten? Gibt es da irgendwelche Dinge, die er nicht sehen darf? Wie sieht es mit deiner Freizeitgestaltung aus? Und so weiter. Ist Jesus wirklich überall da und du gehorchst? Dürften wir jederzeit den Screen deines iPhones sehen? Jederzeit? Bist du da? Ist er auch Herr darüber? Bist du auch da gehorsam oder den Computerbildschirm oder deine Zeitschriften, die du liest, was immer es ist? Generalschlüssel. Jesus sagte deutlich in Lukas 6, 46, was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Das ist also das erste Merkmal, das wir sehen, er ist gehorsam. Zweitens, das zweite Merkmal eines wahren Nachfolgers, eines wahren Christen, ist Opferbereitschaft. Und ein wahrer Christ ist nicht nur bereit, gehorsam zu sein, sondern auch sein Leben aufzugeben. Und ihr seht schon, das sind natürlich Dinge, die miteinander einhergehen hier, aber ich versuche das einfach so ein bisschen in Facetten jetzt, aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, was Jesus alles gesagt hat. Und das ist ein Punkt, der uns Westeuropäern überhaupt nicht gefällt, weil wir haben viele Dinge. Und wir haben sehr viele Götzen in unserem Leben, in unserer Gesellschaft. Wir sind Materialisten grundsätzlich. Und deshalb fällt es uns so schwer. Lasst uns deshalb Lukas 9 aufschlagen und die Worte Jesu lesen. Lukas Kapitel 9, was Jesus gesagt hat. Jesus sagt in Lukas Kapitel 9, die Verse 23 und 24. Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer seine Seele retten will, der wird sie verlieren. Wer aber seine Seele verliert um meinetwillen, der wird sie retten. Opferbereitschaft. Uns fällt es manchmal schwer nachzuvollziehen, was es bedeutet, das Kreuz auf sich zu nehmen. Das ist das, was Jesus hier sagt. Heute für uns ist ein Kreuz ein Schmuck, ja, den man um den Hals trägt. Und wir verstehen es nicht, was es damals in der damaligen Kultur bedeutet hat. Ein Kreuz war ein Symbol der Schande, der unaussprechlichen Schmerzen, ja eigentlich des Todes. Es ist ein Todesinstrument. Es ist ein Instrument der Exekution. Also wenn du ein Kreuz um den Hals trägst, kannst du genauso gut einen elektrischen Stuhl um den Hals tragen. Okay? Es ist ein Exekutions, damit wurden Menschen getötet und zwar massenhaft. Jesus war nicht der Einzige, der gekreuzigt wurde. Massenhaft wurden Menschen so hingerichtet. Und jeder wusste, wenn jemand das Kreuz schon nur erwähnt in der Gesellschaft, das war ein absolut obszöner Ausdruck, den man eigentlich in gehobener Gesellschaft nicht mal in den Mund nahm. Man sprach nicht von Kreuzigung und gekreuzigt sein. Das war so wie ein Wort, das wir unseren Kindern verbieten. Sag das nicht. Ja, so in die Richtung. Man redete nicht drüber, weil es so, mit so viel Schande und so viel Erniedrigung zu tun hatte und mit schrecklichen Schmerzen und Tod. Wenn jemand den Querbalken aufhob und loslief, dann lief er in den sicheren Tod. Meine Lieben, ist euch bewusst, dass Jesus uns alle eine Einladung gegeben hat zum sicheren Tod, indem er gesagt hat, folge mir nach, nimm dein Kreuz auf dich. Wisst ihr das? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Christus hat uns nichts Geringerem berufen. Nun, das kann der Märtyrertod sein, aber wir wissen, dass es nicht auf jeden zutrifft. Ich kenne viele Christen, die eines natürlichen Todes gestorben sind. Aber Jesus sagt ja auch, täglich sollen wir das tun. Das heißt, hier geht es nicht darum, nur einfach körperlich zu sterben. Das geht relativ schnell. Hier geht es darum, täglich uns selbst zu sterben. Was heißt das? Unseren eigenen Wünschen, unseren Träumen, unseren Vorstellungen. Lass mich dir mal eine ehrliche Frage stellen. Wie hast du dir dein Leben vorgestellt? Was sind deine Wunschvorstellungen für dein Leben? Was ist dein Traum vom Leben? Viele Menschen haben das. Vielleicht einmal um die Welt reisen, viel Geld besitzen, einen ruhigen Lebensabend verbringen, eine sichere Rente, einen sicheren Job oder gesicherte Rente. Heute sind das alles Themen. Ein langes, friedliches, bequemes, einfaches Leben. Vielleicht sogar heiraten und Kinder haben. Nun, diese Wünsche sind nicht alle verkehrt, versteht mich nicht falsch. Ja, und das ist auch nicht so, dass wer das hat, dass er dann Jesus nicht nachfolgt. Aber die Frage ist, ist das dein Lebensziel? Lebst du dafür? Ist das dein Wunsch? Und wenn das der Fall ist, dann gib es auf. Stirb. Stirb diesen Wunsch. Es kann gut sein, dass du es nie bekommst. Und wenn wir wirklich Jesus konsequent, und Jesus hat das deutlich gesagt, wenn wir Jesus konsequent nachfolgen, werden wir eines nie haben. Ein friedliches, einfaches, bequemes Leben. Das werden wir nicht haben. Das geht einfach nicht. Das sind zu viele Faktoren. Der Kampf gegen die eigene Sünde, der Kampf gegen die Welt, der Kampf gegen den Teufel. Das sind viel zu viele Schlachten, als dass man einfach von einem einfachen Weg reden könnte. Und Jesus hat das deutlich gemacht. Er hat vom schmalen Weg gesprochen, hat von all diesen Dingen gesprochen. Und es kann sein, dass der eine oder der andere von uns eben heiratet und Kinder kriegt oder ein Haus hat oder was auch immer, vielleicht einen Traum erfüllt. Aber es darf, wie gesagt, niemals unser Lebensziel sein. Wir dürfen nicht dafür leben. Und selbst wenn du Kinder und einen Mann oder eine Frau und ein Haus hast, weißt du was? Das kann von heute auf morgen weg sein. Es kann weg sein. Wer weiß, was weißt du schon, was weiß ich schon, was morgen sein wird? Es braucht nicht viel. Ein Autounfall, ein Flugzeugabsturz und puff, weg sind diese Sachen. Und dann, wie sieht dann dein Leben aus? Und dann ist die Frage, ist meine erste Liebe wirklich Jesus? Lebe ich in der Opferbereitschaft? Vielleicht hat Gott einen bestimmten Plan mit mir, damit er diese Dinge in mein Leben bringt. Ich weiß, dass einige von euch aus anderen Stadtteilen, ja sogar aus anderen viel schöneren ländlichen Gebieten hierher in den Berliner Plattenbau umgezogen sind. Und das ist gut. Ich möchte euch da weiter ermutigen, einfach so zu leben, die Prioritäten, weil ihr wolltet eine biblische Gemeinde haben. Ihr wolltet dahin ziehen, wo eine Gemeinde ist. Meine Lieben, das ist wahre Nachfolge. Das sind für mich Vorbilder und Beispiele. Und ich sage, diese Leute haben auf etwas verzichtet, sie waren bereit, es war vielleicht noch nicht das eigene Leben, man kann sagen, naja gut, umziehen, aber für einige von uns ist das eine ziemliche Umstellung. Ich weiß, es sind einige hier, die sagen, ich würde niemals nach Hohenschönhausen ziehen, niemals, habe ich gehört. Und jetzt sind sie hier und wohnen hier. Und deshalb, ich gebe euch einen guten Rat, sagt niemals nie. Wenn ihr mit Jesus unterwegs seid, sagt niemals nie. Ich habe zuvor vielen Dingen habe ich gesagt, ich werde es nie tun. Und Jesus hat gesagt, so, und jetzt ist der Moment. Und ich tue es heute fröhlich. Es ist nicht so, dass ich mich darüber ärgere, aber sagt niemals nie. Also, Gehorsam, Opferbereitschaft. Drittens, und das gehört ein bisschen in dieselbe Kategorie hier, aber ich habe es trotzdem einzeln aufgeführt, Verzicht. Drittens, Verzicht. Es ist sicherlich ähnlich hier. Es ist der Verzicht auf Annehmlichkeiten. Hier geht es nicht nur darum, Dinge wegzugeben, sondern auch dabei zu bleiben, sozusagen nicht dem Alten nachzutrauern. Ja, das ist auch so ein Ding, ja, die guten alten Zeiten zu beweinen. Ja, früher war doch alles besser. Das ist unsere Illusion, das ist eine Vorstellung von uns. Früher war nicht alles besser, in Zukunft wird nicht alles besser sein. Es ist eine verdorbene Welt, sie wird immer kaputt sein, bis der Herr kommt. So, das ist die Wahrheit, okay? Alles andere müssen wir gar nicht darüber diskutieren. Ihr findet all diese Sünden, diese schrecklichen Dinge. Gerade haben wir darüber gesprochen, über sexuelle Perversion. Das finden wir schon vor 2000 Jahren, das finden wir schon vor 3000 Jahren. Es war genauso unterwegs wie heute. Also wir müssen uns keine Gedanken machen. Aber wir können manchmal unserem eigenen alten Leben sogar nachtrauen und denken, vielleicht war es früher doch einfacher, bevor ich Christus nachgefolgt bin. Vielleicht kann es sein, dass ich liebe Menschen, meine eigene Familie enttäuschen muss, dass mich meine eigene Familie nicht versteht, meine Handlungen nicht nachvollziehen kann, weil sie nicht gläubig sind. Und das ist wahrer Verzicht. Jesus spricht davon auch in Lukas Kapitel 9, lass uns das gemeinsam lesen, die Verse 57 bis 62, ein bisschen weiter vorne. In Vers 57 beginnt er, und es heißt hier, es geschah aber, als sie ihre Reise fortsetzten, da sprach einer auf dem Weg zu ihm, Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er sagte aber zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen, um meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach aber auch ein anderer, Herr, ich will dir nachfolgen, zuvor aber erlaube mir, von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Füchse haben Gruben, Vögel haben Nester, selbst Tiere haben feste Bleiben, aber nicht Jesus, nicht der Menschensohn und wer immer ihm nachfolgt. Ist uns das bewusst? Wieder etwas, was uns Deutschen und Schweizern gegen den Strich geht. Ich weiß, wir sind das Land der Häuslebauer. Ja, wir haben gern unser Heim, unsere Burg, unseren Garten und so weiter. Und der Gedanke, ein Pilger zu sein, ein Fremdling zu sein, ein Wanderer ohne Bleibe, ohne festes Zuhause, ist uns fremd, ist schwierig für uns das vorzustellen. Aber es gibt auch kulturelle Gepflogenheiten, von denen wir vielleicht loslassen müssen. Wir sehen das hier an den Beispielen, diesen sogenannten Nachfolgen, diese Leute, die kommen und sagen, Jesus, ich will dir nachfolgen, aber, lass mich zunächst noch das. Und das ist unser Problem manchmal. Wir kommen zu Jesus und sagen, Jesus, ich will dir nachfolgen, aber. Und das ist genau das, was er nicht will, dieses Aber. Der eine will hingehen, um seinen Vater zu begraben. Nun, das scheint doch ein legitimes Anliegen zu sein, denken wir. Wer will doch seinen Vater begraben? Nun, man geht davon aus, dass der Vater noch lebt und dass es ja eigentlich darum geht, sein Erbe anzutreten. Warte noch, bis mein Vater gestorben ist, dann werde ich das Erbe antreten und dann habe ich genug Geld. Und dann, wenn ich genug Geld habe, dann kann ich dir nachfolgen. Dann habe ich die Sicherheit. Kennen wir dieses Denken? Ja, ich warte mal, bis ich genug Geld habe und dann meine ganzen Sicherheiten hier alle schön bereit habe und dann werde ich dir vertrauen, Gott. Ja? Nee, so funktioniert das nicht. Oder andere Gelehrte glauben auch, dass es hier um eine Tradition geht, dass man einen Toten erst in einer Höhle begrub und dann später in ein Familiengrab transportiert. Und das dauert ungefähr ein Jahr. Also es könnte auch ein Aufschub von einem Jahr sein. Lass mich das noch zu Ende bringen. In der jüdischen Kultur galt das auch als die höchste Ehre, jemanden zu begraben. Also es war eine Tradition sozusagen. Und Jesus sagt, nein, keine Tradition. Keine Tradition hier. Du folgst mir nach. Steht ja auch, ob es jetzt ein Aufschub ist oder Sicherheit oder was es auch immer war hier. Es darf nichts wichtiger sein als ich, sagt Jesus. Selbst Abschied nehmen. Ja, die dritte Person hier sagt, er will nach Hause gehen und Abschied nehmen. Und Jesus konnte in die Herzen sehen und er sah genau, was los ist bei dem Mann. Und er wäre nicht der Erste, der zu Hause bei seinen Verwandten seine Pläne vielleicht offenbart, in die Mission zu gehen und Jesus nachzufolgen. Und dann kommen diese ganzen Vernünfteleien nach. Ja, du kannst ja schon Christ sein, aber sei doch nicht gerade so extrem, sei doch nicht so radikal, gib doch nicht gleich deine Karriere auf, um Hausfrau zu werden oder was auch immer. Sei doch nicht so blind, du musst ja nicht gleich nach Russland gehen, du könntest ja auch zum Beispiel auf Gran Canaria Missionar sein, ja, das wäre doch viel schöner. Ja, und so diese ganzen vernünftigen Vorschläge, die dann kommen von den Verwandten und dann lässt man sich sein Herz erweichen. Ja, stimmt, das ist eigentlich meine Familie, die kann ich wirklich nicht verlassen und dann ist die Nachfolge schon abgestorben. So schnell kann es gehen. Und dann macht Jesus eine interessante Aussage hier in Vers 62 sagt Jesus, aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Das ist ein interessantes Bild. Wenn jemand die Hand an den Pflug hat und pflügt, damals hat man ja mit Ochsen und einem Pflug gepflügt, da hat man noch keine Traktoren gehabt, und er würde dann zurückblicken, dann wäre es unmöglich, eine gerade Furche zu ziehen. Und das ist genauso bei uns. Wir können nicht die Hand an den Pflug, wir können sagen, so, ich will jetzt nachfolgen und dann anfangen, wieder dem Alten nachzutrauen und nach hinten zu schauen. Und es gibt viele Beispiele auch in der Bibel dafür. Die Israeliten in Ägypten, die sich nach dem Knoblauch sehnten und den Fischen. Wir denken an die Fische zurück, die wir in Ägypten umsonst aßen, an die Gurken und Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. 4. Mose 11, 5. Oh, wir haben keinen Knoblauch, wir haben keine Melonen, wir haben keine Zwiebeln, nur dieses Manna hier. Also, ich habe völlig vergessen, dass sie Sklaven waren da in Ägypten. Was ist denn los mit euch? Was wollt ihr denn eigentlich? Jetzt seid ihr frei, jetzt habt ihr so lange gejammert, 400 Jahre lang, um endlich frei zu werden. Jetzt seid ihr frei und jetzt ist euch der Knoblauch wichtiger als eure Freiheit. Was ist mit euch los? Aber genauso sind wir Christen manchmal. Jetzt schauen wir zurück und denken, ah, das war doch irgendwie einfacher, das alte Leben. Nein, war es nicht. Du warst ein Gefangener der Sünde, du warst tot in Übertretungen und Sünde, du warst ein Sklave Satans, es war nicht schöner. Traue dem nicht nach. Wir müssen lernen zu verzichten. Wir müssen lernen, nicht auf die Fleischtöpfe Ägyptens zurückzuschauen. Wir müssen lernen, nicht wie die Frau Lotz zu sein, die zurückschaut nach Sodom und dann was passiert. Sie erstarrt. Genau das geschieht uns auch Christen, wenn wir zurückschauen in unser altes Leben, wir erstarren. Wir müssen nach vorne gehen. Das ist eine gute Illustration hier. Jesus sagte, und er machte es deutlich, der Weg des Nachfolgers ist ein schmaler Weg, eine enge Pforte. In Matthäus 7 heißt es, in Vers 13 und 14, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen, denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Er ist eng, er ist unangenehm, er ist unbequem, einfach schwer. Und wenige finden diesen Weg, diese Pforte. Lass mich dir nochmal eine Frage stellen hier. Wie viel Bequemlichkeit und Komfort hast du schon aufgegeben um Christi willen? Stell dir mal diese Frage. Wie viel Bequemlichkeit hast du schon aufgegeben, um ihm nachzufolgen? Nicht um andere Ziele zu erreichen. Ja, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Leuten, die bereit sind, Bequemlichkeiten aufzugeben, weil sie im Job erfolgreich sind. Ich meine jetzt wirklich in der Nachfolge Christi. Oder lebst du sozusagen das ganz normale Christenleben eines Kirchengängers bequem, einfach, ohne Schwierigkeiten, ohne Widerstand? Wie sieht's aus? Ich denke dabei immer wieder, und ich habe das letztes Mal schon erwähnt, an Leute und Dinge, die ich auch höre in der Gemeinde oft leider. Ach, 9 Uhr morgens am Sonntag, das ist mir zu früh. Oder ich hatte einen anderen Termin, ich konnte nicht in den Hauskreis kommen. Und wir müssen uns überlegen, okay, was bin ich bereit, dann an Komfort und Bequemlichkeit aufzugeben, um da zu sein, Gottes Wort zu hören, Christus zu Füßen zu sitzen, seine Lehre zu bekommen. Wir haben es vorhin auch gesungen in einigen der Liedern. Wir wollen wachsen, wir wollen diese Rüstung anziehen, sein Wort aufnehmen, auf ihn hören und wachsen. Wie viel Bequemlichkeit und Komfort bin ich bereit, dafür zu opfern und aufzugeben? Ach, ich hatte ein wichtiges Fußballspiel. Sagst du es auch deinem Chef? Ich hatte Kopfschmerzen, ich konnte nicht kommen. Ich meine, dann nimmst du ein Aspirin, kommst. Weißt du, was das Problem ist? Ich habe hier schon mit Fieber gepredigt. Ja, wir wollen einfach konsequent, wir wollen bereit sein, aufzugeben, Bequemlichkeit aufzugeben und anfangen, uns selbst zu disziplinieren. Paulus schreibt auch im 1. Korinther 9 davon, ich zerschlage meinen Leib. Tue ich das? Folge ich? Ist mir Jesus wirklich so wichtig? Deshalb Gehorsam, Opferbereitschaft, Verzicht. Viertens, Hingabe. Hingabe, das vierte Merkmal. Und hier geht es jetzt um die Liebe zu ihm allein. Und das ist klar, es ist letztlich das Motiv, was hinter all dem Verzicht und hinter all diesen Opfern steht. Es ist die Liebe zu Christus. Liebst du Jesus Christus, ist die große Frage. Hier geht es nicht nur um unser Zeug. Er will nicht nur mein Geld, meine Träume, meine Wünsche. Er will mich als Person, mein ganzes Herz, meine ganze Hingabe. Lukas Kapitel 14, jetzt könnt ihr weiterblättern hier im Lukas-Evangelium. Lukas Kapitel 14, Vers 26. Eine ganz heftige Aussage. Ich lese das noch Vers 25 noch dazu. Es zog aber eine große Volksmenge mit ihm, wieder diese ganzen Leute. Ja, Jesus, unser König. Und er wandte sich um und sprach zu ihnen. ich werde euch alle heilen und ich werde euch alle gesund machen. Nee, steht hier nicht. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Boom. Wow. Heftig. Was er damit meint ist, deine Liebe zu ihm muss jede andere Liebe wie Hass aussehen lassen. Er muss deine erste Liebe sein. Eine andere Stelle macht das ein bisschen deutlicher für uns. In Matthäus 10, 37 sagt er, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Es geht darum mehr. Alles andere muss wie Hass aussehen. Die erste Liebe in deinem Leben muss Jesus sein. Alles muss für ihn getan werden, zu seiner Ehre. Das ist das Ziel. Und es ist immer wieder interessant zu beobachten, auch im Neuen Testament, wie viele Menschen nur an Jesu Wundertaten interessiert waren. Sie wollten nur die Vorteile, eben, sie wollten den Segen, sie wollten vielleicht sogar das ewige Leben. Wer will das nicht? Sie wollten geheilt werden, sie wollten Wunder sehen. Aber sie wollten nicht ihn. Sie haben nicht sich für ihn interessiert, sondern nur für das Resultat, für das Produkt. Sie waren eben wie Leute, wie Kunden, die irgendein Produkt wollen. Es ging um persönliche Bereicherung, es ging nicht um ihn. Johannes Kapitel 6 macht das deutlich und ich bitte euch da mal hinzugehen. Johannes Kapitel 6, da finden wir eine interessante Begebenheit. Und zwar kamen die Menschen wieder zu Jesus. In Kapitel 6, Vers 24 heißt es, da also die Volksmenge sah, dass Jesus nicht dort war, auch nicht seine Jünger, stiegen auch sie in die Schiffe und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Und dann Vers 25. Als sie ihn aber am anderen Ende des Ufers des Sees fanden, sprachen sie ihm, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Sie suchen ihn. Und Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Eben wie gesagt, sie wollten ein Free Toast Takeaway haben, ja, ein Brot zum Mitnehmen, das war ihr Motiv, deshalb kamen sie zu ihm. Aber dann fängt er an und erklärt ihnen, dass er das Brot des Lebens ist. Er ist ihre geistliche Nahrung. Er ist ihr Ein und Alles. Und dass sie nur gerettet werden können, wenn der Vater sie zieht. Sie haben überhaupt keine eigene Fähigkeit, sich selbst zu retten. Heißt es dann in Kapitel 6, Vers 44, er sagt, ich bin das wahre Brot. Ich bin viel besser als das Brot, das die Israeliten in der Wüste, das Manna, das sie gegessen haben. Und ihr könnt nicht zu mir kommen, wenn der Vater euch nicht zieht. Ihr könnt kein Werk tun, um euch selber zu retten. Ihr könnt es nicht tun. Es hängt alles von Gottes Gnade ab. Und das war viel zu extrem. Das war viel zu heftig für die Möchtegern-Jünger. Und dann heißt es in Kapitel 6, Vers 60, viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Das ist hart. Ich habe das schon so oft gehört hier, Leute sagen, wir predigen hart. Ja, das mag sein, aber harte Herzen produzieren was? Harte Predigten produzieren was? Weiche Herzen. Weiche Predigten produzieren harte Herzen. Das ist das Problem. Jesus hat hart gepredigt, weil er wollte keine oberflächliche Fangemeinde haben. Sie haben gesagt, es ist eine harte Rede und genau sie werden Jünger genannt hier. Sie folgten Jesus aus falschen, egoistischen Motiven nach. Und in Johannes 6, 66 heißt es dann, aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück. In Vers 65 macht Jesus nochmal deutlich, ihr könnt euch selber nicht retten, ihr müsst Erwählte sein. Darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm von meinem Vater gegeben. Und in Vers 66, aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Sie haben nicht das bekommen, was sie hören wollten. Und deshalb sind sie nicht mehr mit ihm gegangen. Das ist definitiv klar, dass Jesus nicht auf Popularität aus war. Er hat keine Umfragen gemacht. Und wem was gefallen würde, er war nicht benutzerfreundlich, er war nicht politisch korrekt, oh nein, er war absichtlich anstößig, skandalös und politisch völlig unkorrekt in der damaligen Zeit. Und genauso sind wir heute als Christen. Und das mit voller Absicht. Er wollte auf keinen Fall, dass jemand irgendetwas sich selber vormacht und denkt, ja, das wird ein wunderbares Leben, einfaches Leben für mich, hier Christ zu sein und kann die Selbsterfüllung finden und dann erst noch in den Himmel und das ist alles wunderbar, ich habe immer genug Brot. Und alle gehen hier in Vers 66 Und dann denkt man doch, okay, Jesus, jetzt müsstest du doch langsam in Panik geraten. Es laufen die alle davon. Guck dir das mal an, Jesus. Die laufen mir alle davon. Ich muss doch unbedingt etwas tun, um sie wieder zurückzugewinnen. Und das tut er nicht. Er dreht sich um zu seinen Jüngern und fragt, okay, was ist mit euch? Wollt ihr auch gehen? Also Jesus war absolut nicht darauf aus, Leuten sozusagen hinterher zu gehen und zu tüddeln und zu betteln, sondern er hat immer gesagt, überleg dir das wirklich sehr, sehr gut, ob du zu mir gehören willst. Was wollt ihr? Wollt ihr auch gehen? Das ist Vers 67. Wollt ihr auch gehen? Ist es euch auch zu hart? Ist es auch zu engstirnig? Ist es auch zu extrem? Ist es auch zu radikal? Wollt ihr auch gehen? Dann geht. Jesus hat auch da gesagt, ihr tut mir keinen Gefallen, wenn ihr mir halbherzig folgt. Und du tust es uns auch nicht hier. Jesus sucht Nachfolger, keine Fans. Ich habe letztes Mal diesen Film erwähnt. Wir wollen keine Fans sein. Ein Fan, der nur begeistert ist von Jesus, aber nicht nachfolgt, nicht tut, was er sagt. Und das ist unsere Frage. Bist du wirklich hingegeben? Ist Jesus dein Leben und Sterben dein Gewinn, wie Paulus es sagte? Es ist deine einzige Hingabe. Da gibt es andere Dinge im Leben, für die du Leidenschaft hast. Ja, für die du brennst. Und wie gesagt, ich sage nicht, wir dürfen keine Hobbys haben und so weiter. Aber die Frage ist immer, was ist meine Leidenschaft? Was ist mein alles verzehrendes Ziel, meine alle verzehrende Leidenschaft in meinem Leben? Was bringt mehr Begeisterung in mir zum Vorschein? Ist es das Lesen der Bibel oder ein Fußballspiel? Teste dich mal. Prüfe dich mal. Ich weiß, dass es bei vielen von uns so ist, dass sie dann viel begeisterter sein können, wenn sie ein Fußballspiel sehen und ihre Mannschaft, und dann wird geschrien und gemacht und getan. Und dann kommt man in die Bibelstunde. Ja, ja, ich weiß, aber ey, wir müssen uns überprüfen. Wir müssen uns wirklich überprüfen. Bin ich Feuer und Flamme? Ist Jesus wirklich meine erste Begeisterung, meine erste Leidenschaft im Leben? Und das, ich weiß, es ist, oft kann das auch mal einschlafen, aber da müssen wir Buße tun, da müssen wir Gott bitten, sagen, Herr, ich will wirklich, ich will und hilf mir, all diese anderen Dinge weniger zu lieben als dich. Und ich will jetzt das wieder ändern in meinem Denken. Ich will wieder mir mehr Zeit nehmen für dein Wort und fürs Gebet und für all diese Dinge. Was immer es ist, wo du merkst, wo deine Leidenschaft verloren gegangen ist, du kannst sie wieder haben, du kannst sie wieder bekommen. Also Gehorsam, Opferbereitschaft, Verzicht, Hingabe und nun auch noch eine weitere Facette hier, Selbsthass. Das ist total unpopulär, oder? Viele reden heute ja von Selbstliebe, aber lass uns noch mal zurückgehen zu Lukas 14 und das nochmal genau anschauen, was Jesus hier sagt. Und ihr merkt schon, ihr braucht keine Griechischkenntnisse zu haben, um diese Aussagen zu verstehen. Das ist eigentlich nicht schwer, es ist sehr deutlich und klar, was Jesus hier sagt. Es zog eine große Volksmenge mit ihm, das ist Vers 25 in Kapitel 14 in Lukas. Und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Auf dieses letzte Element will ich nochmal eingehen. Er hasst sein eigenes Leben. Genau, es ist nicht nur Verzichten. Es ist nicht nur Opfern. Nicht nur unsere Verwandten oder vielleicht sogar unseren Ehepartner in dem Sinne hinten anstellen als Nummer 2 oder 3. Es ist mein eigenes Leben. Das Leben hier ist Psyche im Griechischen. Ich habe zwar vorhin gesagt, ich brauche keine Griechischkenntnisse, aber etwas hilft schon manchmal. Und es geht um die irdische Existenz. Ich soll mich selbst hassen. Mein Leben, meine Wünsche, meine Lüste, meine Ziele, meine Ideen, meine eigene Vorstellung, errettet zu werden, meine Werke, meine religiösen Übungen, meine Frömmigkeit, meine eigenen Gesetze, auch diese Dinge. Mein Leben, meine Vorstellungen. All das muss weg. Und Jesus will einziehen und alles verändern. Alles soll ich hassen. Es gibt in mir nichts mehr oder auch nichts in meinem Leben, das mich mehr glücklich macht, nur er. Das ist die Frage. Ich weigere mich länger, etwas mit mir selbst zu tun zu haben. Ich höre nicht mehr auf meine innere Stimme, auf meine Gefühle. Ich hasse sie. Und ich will lieber das tun, was Jesus sagt. Das ist die Einstellung, meine Lieben, eines wahren Nachfolgers. Ich höre nicht auf mein Herz. Ich höre nicht auf meine Gefühle. Ich predige zu mir selbst. Hör auf damit zu sündigen und fang an nachzufolgen. Ich werde wütend auf mich selbst. Ich hasse mich selbst. Und ich folge Jesus nach und er ist meine erste Liebe. Das ist Nachfolge. Es geht nicht um mich oder dich. Es geht nicht um meinen Selbstwert. Vielleicht fühlst du dich schlecht, wenn du an dich selbst denkst. Gut. Sehr gut. Sehr gut, dass du dich schlecht fühlst, wenn du an dich selbst denkst. Das ist richtig, weil dann geht dein Fokus nämlich auf Christus und nicht mehr auf dich selbst. Und hörst auf, ständig auf mich zu gucken und oh, ich Armer und ich Opfer und ich was weiß ich. Hörst auf mit deinem Selbstmitleid. Nein, du schaust dann endlich am richtigen Ort hin. Ich hoffe, du hast die Nase voll von dir selbst. Und das bringt uns zur Errettung, das bringt uns zur Nachfolge, das motiviert uns, alles aufzugeben. Alles hat keinen Sinn mehr in meinem Leben. Ich will nur Christus und Christus allein sehen und ihm nachfolgen, ihm dienen. Ich habe meine eigene Sünde, meinen eigenen Stolz, meinen eigenen Egoismus einfach satt. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat, sagt Jesus auch in Lukas 14, 33. Entsagen bedeutet in Bezug auf Dinge sein Recht aufgeben, aufgeben, sich distanzieren. Wir müssen uns von allem distanzieren, jegliches Recht aufgeben. Wir besitzen Dinge nicht mehr, nicht mal unser eigenes Leben. Habe ich schon oft gesagt, wir haben kein Privatleben mehr. Ja, privat in dem Sinne, etwas für mich alleine, das gibt es gar nicht mehr. Jesus besitzt mein Leben. Er hat für mich bezahlt. Er ist für mich gestorben am Kreuz. Er ist für mich auferstanden. Er hat den ganzen Preis bezahlt. Und ich bin jetzt ein Sklave, heißt es. Ein Sklave gehört nicht mehr sich selbst. Ich habe kein Recht mehr. Ich habe jegliches Recht aufgegeben an ihn, dass er jetzt über mein Leben bestimmt. Deshalb nenne ich ihn Herr. Und deshalb hasse ich meine eigenen Wünsche, Begierden, Lüste und all diese Dinge in mir drin. Warum? Weil sie mich nicht zu Jesus führen, sondern weil sie mich dahin gebracht haben, wo ich war, bevor ich Christus kannte. Im Schlamm, im Elend, im Dreck war ich. Durch meine eigenen Begierden, durch mein eigenes Herz. Da führt es mich hin und da will ich nicht mehr zurück. Ein Kommentator formuliert es so: Deutlicher kann es nicht gesagt werden, wenn du versuchst, an dir selbst, deinen Plänen, deinem Erfolg, deinem Selbstwert festzuhalten, wirst du die Vergebung und den Himmel verpassen. Du wirst es verpassen. Weil du kannst kein echter Christ sein, wenn du nicht wirklich nachfolgst und dein Leben wirklich aufgibst. Wenn du an deinen Wünschen, an deinen Ideen, an deinen Dingen festhältst, deinen Plänen, betrüge dich nicht selbst. Du kannst nicht mit einem Bein im Himmel und mit einem Bein in der Hölle stehen. Das geht nicht. Du kannst nicht mit einem Bein im Himmel und mit einem Bein in der Welt stehen. Das geht nicht. Funktioniert nicht. Lasst uns darüber nachdenken. Ich weiß, es ist keine leichte Botschaft, aber ihr seht, es kommt direkt von den Seiten der Schrift. Es sind die Worte Jesu und es ist die Wahrheit. Gehorsam, Opferbereitschaft, Verzicht, Hingabe und Selbsthass. Wow. Damit locken wir nicht viele Leute an. Okay? Damit werden wir nicht ein Stadion füllen von 20.000 Leuten. Und ich sehe, ihr seid immer noch da. Das ist ein gutes Zeichen. Ja. Weil ich weiß, dass die meisten von uns, und das sage ich, betone das, die meisten von uns bestätigen diese Wahrheit. Die meisten sagen, ja, genau. Und ich will das. Und ich will das. Aber es gibt immer Einzelne. Und diese Einzelnen möchte ich heute auch warnen. Mach dir nichts vor. Auch wenn du denkst, dass deine Sünde nicht gefunden werden, dass du vielleicht unverbindlich sein kannst. Ich warne dich, du, der du am Rande stehst. Du, der du da draußen irgendwo so ein bisschen herumkriechst und mal zwischendurch hier bist und wieder gehst. Oder wenn du jetzt auch auf dem Livestream zuhörst und in einer anderen Gemeinde bist und da einfach nur so reinkriechst und rauskriechst. Immer so kurz nach Anfang des Gottesdienstes reinkommst und dann kurz nachher wieder rausgehst, damit überhaupt keiner dich ansprechen kann und niemand je herausfindet, wie dein Leben wirklich aussieht. Pass auf, mach dir nichts vor. Jesus hat es deutlich gesagt. Wenn du kein Nachfolger bist, bist du kein Christ. Wenn du nicht nachfolgst, gehorsam bist, Opfer bringst, Verzicht, Hingabe und die Hingabe, die Liebe allein zu Jesus hast und bereit bist, dich zu opfern, dann wirst du den Himmel verpassen. In Lukas Kapitel 16 macht Jesus auch noch eine interessante Aussage. Kapitel 16, und das gibt uns mal eine ganz andere Sicht, im Gegensatz zu diesen landläufigen Meinungen über Errettung. Ihr habt das vielleicht auch schon mal gehört. Ja, es ist ganz einfach, Christ zu sein oder zu werden. Das ist eine Lüge. Es ist überhaupt nicht einfach, Christ zu werden. Erzählt das bloß niemandem. Das stimmt einfach nicht. Jesus sagt in Lukas Kapitel 16, Vers 16, Das Gesetz und die Propheten weissagen bis auf Johannes. Und von da an wird das Reich Gottes verkündigt und jedermann drängt sich mit Gewalt hinein. Das Reich Gottes, das Evangelium wird verkündigt und jedermann drängt sich hinein. Eine ähnliche Aussage macht Jesus in Matthäus 11, Vers 12, wenn man das Verb als reflexiv und nicht passiv übersetzt. Das scheint die bessere Möglichkeit zu sein hier. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an dringt das Reich der Himmel mit Gewalt vor, nicht leidet Gewalt, und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Es erfordert Anstrengung, in das Reich Gottes zu kommen. Hier sind nicht die Pharisäer gemeint, die Starken, die es an sich reißen, oder die Führer, das sind wir. Seid ihr, das sind diejenigen, die errettet werden. Das ist eine ganz andere Sicht von der Rettung hier. Es ist nichts für Halbherzige, für Schwache, für Feiglinge, für kompromissbereite Menschen, das ist es nicht. Es ist nichts für Leute, die das Gefühl haben, nein, ich kann so ein bisschen errettet sein, aber ich kann da noch ein bisschen herumspielen, so halbherzig und feige und kompromissbereit. Nein, Jesus sagt, nur die Starken kommen rein. Es ist nur für Starke, sagt er hier, die mit aller Macht und Gewalt und Anstrengung sich bemühen, hineinzukommen. Das Eintreten in das Reich Gottes erfordert unermüdliche Energie und Einsatz. Mit Gewalt müsst ihr es an euch reißen. Ihr könnt nicht ins Reich Gottes kommen auf einem gemütlichen Spaziergang. So einfach ist es nicht, sagt Jesus. Und das ist wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen. Und ich lade euch heute ein, diejenigen, die am Rande stehen, ich weiß, viele von euch sind dabei, zweifle nicht. Ich predige hier und ich renne offene Türen ein. Aber ich lade dich ein, oder ich muss schon sagen, es ist schon viel zu nett, ich fordere dich heraus, darüber nachzudenken. Willst du Christus nachfolgen? Ich frage, willst du in den Himmel unter diesen Bedingungen? Willst du Vergebung deiner Sünden? Willst du Gnade? Aber das bringt was mit sich, das hat Konsequenzen. Das ist nicht einfach so, ja, jetzt habe ich ein Ticket zum Himmel und vorbei ist es. Das bringt diese Dinge mit sich. Und wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du wirklich errettet bist, dann wirst du gar nicht an diesen Sünden festhalten können, darauf vertraue ich. Der Heilige Geist wird dich so lange dein Gewissen aufrütteln, er wird dich in die Ecke drängen, er wird dich vielleicht sogar züchtigen, damit du endlich Buße tust und dann wirklich konsequent nachfolgst. So sehr liebt uns der Herr, dass er das auch tut. Und darauf vertraue ich auch. Wir müssen durch die enge Pforte auf den schmalen Weg und ich bete und hoffe ernsthaft, dass viele ihn noch finden werden. Lass uns beten. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Worte, die klar und deutlich sind. Bitte lass uns nicht mit deinen Worten herumspielen und uns selber etwas vormachen. Hilf uns, diese Worte ernst zu nehmen und uns selber unsere Herzen zu prüfen, dass ich mein Herz prüfe, dass jeder Einzelne sein Herz prüft vor dir. Dass wir nicht links und rechts schauen und denken, was der andere alles tun muss, sondern dass wir vor allem uns darauf konzentrieren, was ich tun muss, um konsequenter Nachfolger zu sein. Und wo es Bereiche gibt in meinem Leben, wo ich noch nicht konsequenter Nachfolger bin und Buße tun sollte und umkehren sollte, lass uns auch nicht stolz sein, dass wir Hilfe holen, wenn wir merken, dass wir alleine nicht weiterkommen, dass wir die Hilfe der Geschwister in Anspruch nehmen. Danke, dass du uns berufen hast in die Nachfolge, in den Gehorsam, weil wir wissen, die Belohnung wird groß sein. Ein ewiges Leben im ewigen Reich zusammen mit dir. Eine ewige Herrschaft von Gerechtigkeit, Liebe, Wahrheit, Heiligkeit. Es wird kein Schmerz, kein Tod, keine Trübsal mehr geben. Nur noch wunderbare Gerechtigkeit und Liebe von dir. Und danke, dass wir darauf schauen dürfen und dass uns diese Welt hier nichts mehr zu bieten hat. In Jesu Namen. Amen.